Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Sie haben ihn bestimmt schon gesehen, den freundlichen älteren Herrn, der gerade an vielen Orten der Stadt als Pappaufsteller Kunstinteressierten den Weg ins Museum weist, dorthin, wo er gerade gefeiert wird. In einer reichen, groß angelegten Ausstellung mit dem Titel »Alles – 100 Jahre Jawlensky in Wiesbaden«. Zuvor kommt man in der Wilhelmstraße 1 an einem Bau vorbei, jetzt noch roh und für so manchen Wiesbadener etwas rätselhaft, in dem voraussichtlich nächstes Jahr um diese Zeit das neue Museum für abstrakte Kunst eröffnet sein wird. Und darum geht es heute in der Blauen Stunde. Der Bauherr dieses neuen Museums, Reinhard Ernst, erzählt unter anderem von der Freundschaft zu seinem Architekten Fumihiko Maki. Und der Kurator Roman Ziegel-Gensberger stellt die Ausstellung zu Alexei von Jawlensky vor. Oft wurde er gefragt, warum denn schon wieder Jawlensky? Das gab's doch gerade. Aber darauf hat Roman Ziegel-Gensberger natürlich eine Antwort.
Wir sind schlicht das Alexei von Jawlensky-Museum. Und es ist natürlich so, wenn ein Jubiläum ansteht, dann haben wir quasi eine Forschungsleistung zu erbringen und wir nutzen das gerne, das zu tun. Und dieses Mal waren es eben 100 Jahre, das ist ein besonders rundes Jubiläum, das ist ein besonders großer Aufruf für uns, etwas zu leisten und wir machen das immer mit großer Freude. Und diesmal haben wir uns eben ausgedacht, dass wir zur 100-jährigen Ankunft von Alexei von Jawlensky, der 1921 hier nach Wiesbaden gekommen ist, eben 2021 zum ersten Mal überhaupt unseren gesamten Bestand zu zeigen, was wir bislang nicht gemacht haben. Das sind 111 Werke, 100 Jahre, 111 Werke. Das ist eine wunderbare Geschichte.
100 Jahre, aber ihr hattet gar nicht 111 Werke. Ihr hattet ja nur 107 oder 108.
Ja, genau. Es waren 108 Werke zunächst am Anfang des Jahres. Und dann haben wir mit dem Direktor Andreas Henning zusammengesessen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, eigentlich wäre es doch schön, wenn wir verkünden könnten zur Pressekonferenz, dass wir 100 Jahre, 111 Werke haben. Und dann haben wir uns ein bisschen auf die Suche gemacht und ein großes Werk, ein wunderbares, spätes Stillleben von Alexei von Jawlensky, wahrscheinlich das letzte, fast eines der letzten Bilder, die er gemalt hat, konnten wir mit Hilfe des Vereins der Freunde des Museums erwerben gemeinsam. Das ist die große Erwerbung. Und dann haben wir aber noch zwei Geschenke bekommen dazu. Und dann waren eben von 108, wurde es dann auf wundersame Art und Weise 111 Arbeiten. Und so dass wir auf der Pressekonferenz eben dann diesen Zuwachs auch noch mit verkünden konnten.
Während deiner Recherche hast du viel über Jawlensky erfahren. Was war denn neu für dich? Du bist ja seit vielen Jahren mit Jawlensky beschäftigt.
Also für mich war ausgesprochen interessant, dass man eigentlich tatsächlich nochmal etwas präzisieren konnte, warum Jawlensky nach Wiesbaden gekommen ist. Wir wissen natürlich, dass Alexei von Jawlensky hier eine große Ausstellung hatte, die 1921 hier Station gemacht hat. Also die ist von Berlin nach München, nach Hannover, Hamburg. 1920 ist die gereist und dann war sie Ende 1920 in Frankfurt und von Frankfurt Anfang 1921 nach Wiesbaden gekommen. Und auf all diesen großen Stationen, die Ausstellung hatte, mit über 100 Werken von Jawlensky, war sie in Wiesbaden am erfolgreichsten. Das war also immer der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, weil die Ausstellung so erfolgreich war, ist Jawlensky hierher gekommen, ist neugierig geworden auf die Stadt, ist auf die Stadt aufmerksam geworden und ist dann hierher gereist und wurde mit herzlich willkommen geheißen. So ist die Geschichte bislang immer erzählt worden und das stimmt natürlich auch. Aber es gibt ja immer noch etwas, was davor passiert ist. Es ist ja die Frage, warum wurde denn so viel Werke hier in Wiesbaden überhaupt erworben von Alexei von Jawlensky? Waren vielleicht die Sammler hier vor Ort schon vorbereitet auf Jawlensky? Und da sind wir drauf gekommen, dass es eine Ausstellung bereits gab, 1910 und 1912, zwei Ausstellungen, wo Jawlensky schon in Wiesbaden präsentiert wurde. Die Neue Künstlervereinigung München tourte mit ihrer ersten Ausstellung durch Deutschland. Und 1910 im Juli hat die hier Station gemacht in der Stadt. Die Ausstellung wurde furchtbar zerrissen im Wiesbadener Tagblatt. Aber ein Sammler hat ein Bild oder zwei Bilder aus dieser Ausstellung gekauft, nämlich Hermann Pagenstecher, der berühmte Augenarzt, der auch James Joyce operiert hat. Und er hat Jawlensky gekauft, das wissen wir nachweislich. Und später, während des Ersten Weltkriegs, hat Hermann Pagenstecher heißt er, Heinrich Kirchhoff, den großen Sammler, den großen späteren Jawlensky-Sammler, auf Alexei von Jawlensky aufmerksam gemacht durch seine Sammlung. Und da sieht man, dass es vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt, dass eben immer noch etwas tiefer liegt, quasi eine Schicht tiefer liegt. Und das ist eben schön, dass man eben sehen kann, Auftritt von Jawlensky 1910, Pascha-Stecher kauft etwas, er macht Heinrich Kirchhoff darauf aufmerksam und Heinrich Kirchhoff wird dann 1921 zum Jawlensky-Sammler par excellence, der dann am Ende über 100 Werke von Jawlensky besessen hat.
Jawlensky hatte ja die Information von seiner, ja, die als seine Agentin aufgetreten ist, Galka Scheier, dass sich Wiesbaden in einem Jawlensky-Fimmel befinden würde. Ist das der Fall gewesen oder wollte sie ihn unbedingt locken oder wollte sie ihm was Gutes tun?
Ich bin mir ganz sicher, dass es tatsächlich so gewesen ist. Also die Stimmen waren, die Ausstellung hat wirklich Furore gemacht, würde man heute sagen. Gleich zu Beginn, am ersten Tag der Eröffnung, wurden 5 Bilder verkauft. Das Museum hat sich welche reserviert und hat dann gekauft. Und insgesamt am Ende dieser Ausstellung, die ja nicht lang lief, die lief einen Monat. Damals war das allerdings, wurde es verlängert sogar noch, die Ausstellung. Ein Monat war damals schon lang für eine Ausstellung. Oft haben die nur 2-3 Wochen gedauert. Also mit 4 Wochen war das schon eine gewisse Dauer. Und das sieht man schon, dass es eine gewisse Nachfrage gab. Und das andere ist, am Ende waren über 20 Bilder verkauft. Das ist enorm. Wenn man sieht, dass vielleicht 135 Bilder, wie wir aus einer Ausstellungsbesprechung wissen, insgesamt ausgestellt waren, überhaupt vor Ort waren. Das andere ist, dass es eine ausführliche Ausstellungsbesprechung gab im Wiesbadener Tagblatt. Und normalerweise wurden so moderne Ausstellungen immer so ein bisschen sehr kontrovers und eher negativ besprochen als positiv. Aber diese Ausstellungskritik ist tatsächlich fast durchgehend positiv. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass er wirklich gut aufgenommen wurde. Und dann kam er hierher in die Stadt und wurde herzlich aufgenommen. Der Nassauische Kunstverein haben wir herausgefunden, der ja damals das Museum betrieben hat, die Kunstabteilung betrieben hat hier im Haus. Der hat sogar eine Wohnungsanzeige für Alexej von Jawlensky dann geschaltet, 1922, um ihn auch unbedingt hier zu halten, dass er sich auch wirklich fest hier niederlässt. Und die Familie ist dann nachgekommen, 1922 im Sommer, und dafür hat er die Wohnung gesucht.
Hat sich der Jawlensky-Fimmel denn eine Weile gehalten oder ging der schnell vorbei nach der ersten Ausstellung?
Also es ist so, dass wir inzwischen herausgefunden haben, beziehungsweise es gab auch schon natürlich vor uns Forschung und wir haben das zusammengetragen und haben aber gesehen, dass Jawlensky tatsächlich von 1921 an bis 1930 fast durchgängig jedes Jahr eine Ausstellung hier hatte. Oder nicht eine Einzelausstellung, aber immer vertreten war in Ausstellungen. Das ist also schon, dass man sieht, dass er durchgängig gefragt war als Künstler. Auch das Museum ist so, dass er Werke erworben hat. Das heißt, diese Werke des Museums werden auch immer hier zu sehen gewesen sein. Also prinzipiell ist es so, dass Jawlensky bestimmt bis 1925, 26, 27 sehr gehypt wurde. Trotzdem ist es natürlich so, dass in dieser Zeit nach und nach die Weltwirtschaftskrise kam. Heinrich Kirchhoff hat nicht mehr so gekauft, weil er auch in die Bredouille kam, finanziell. Prinzipiell waren die Gelder plötzlich knapp. Dann kommt natürlich etwas hinzu, was ihn sehr getroffen haben wird, ist seine Krankheit, die ab 1929 tatsächlich virulent war, seine Lähmung, seine Lähmungserscheinungen, seine Arthrose. Und das nächste ist natürlich, dass die Kulturpolitik der Nationalsozialisten nach und nach ihre Schatten vorausgeworfen haben.
Du hast dich ja so gründlich mit Leben und Werk befasst. Deswegen die Frage, hast du eine große Nähe zu Jawlensky entwickelt?
Es ist ja prinzipiell sehr amüsant. Es ist so, ich habe kürzlich mit einer Kollegin gesprochen, die am Max-Beckmann-Archiv arbeitet in München, sehr geschätzt, mag ich sehr, und habe mit ihr darüber gesprochen, wie nah sie denn Max Beckmann steht. Also sie arbeitet seit 20 Jahren über Max Beckmann. Und dann hat sie so zu mir gesagt, ja, Roman, ist ganz klar, ich habe 2 Männer zu Hause. Ich habe einen Mann zu Hause und ich habe Max Beckmann als Mann. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich kenne Max Beckmann besser als meinen Mann. Und ähnlich geht es bei mir. Ich habe eine Frau zu Hause quasi, und ich habe einen Mann, und Alexej von Jawlensky. Und letztlich ist es so, durch diese vielen Briefe, die man liest und hineinkommt, dass man dem Künstler schon sehr nahe kommt. Und ich das Wesen von Jawlensky auch sehr zu schätzen weiß. Er ist ein sehr charmanter Mensch gewesen wohl, der die Menschen, alle Menschen um ihn herum erreicht hat, in seiner liebreizenden, warmherzigen Art. Und die Reaktionen um ihn herum spielen das einfach.
Wer ist Jawlensky gewesen, deiner Ansicht nach?
Alexej von Jawlensky ist einer der konsequentesten Künstler, die ich kenne. Also er ist wirklich seinen Weg gegangen, hat am Anfang viele Einflüsse aufgenommen, wahrgenommen, hat sie verarbeitet, hat das zu seinem gemacht und hat von vielen aufgenommen und ist dann nach und nach wirklich zu seiner Kunst gekommen, die er konsequent ausgearbeitet hat, durchgearbeitet hat. Und das Interessante ist, was ich auch durch diese Ausstellung mir nochmal bewusst geworden ist, dass Jawlensky bei dieser Konsequenz, die er hat, doch unglaublich vielseitig gewesen ist. Also wenn wir jetzt unsere Sammlung anschauen, können wir durch Jawlensky unglaublich viele Anschlüsse in die Kunstgeschichte aufschließen. Das heißt also, Jawlensky war natürlich einerseits Expressionist, er war ein Künstler, der mit der Farbe umgehen konnte, er hat meditative Ansätze gehabt, er hat konstruktive Ansätze gehabt in seinem Werk, also die Nähe zum Bauhaus beispielsweise wieder. All das sind Dinge, die, und natürlich auch mit seinem religiösen Ansatz, den er hineinbringt in sein Werk, all das, oder das Spirituelle, all das sind Nuancen, die man dann quasi in der Sammlung in unserem Haus auch wiederfindet. Wegen Jawlensky, den wir über eben jetzt 100 Jahre hier gesammelt haben am Haus. Und Jawlensky ist ja der Ausgangspunkt bei uns, bei vielem in der Abteilung der Moderne in unserem Haus. Das ist schon eine Erkenntnis, die uns auch, die man unterschwellig schon einem bewusst war, aber viele Dinge sind hier im Haus wegen Alexei von Jawlensky. Jawlensky macht einen ganz engen Ausschnitt in seinem Werk. Er ist berühmt für seine Köpfe. Die Köpfe, die erst Heilandsgesichte sind, dann abstrakte Köpfe, dann Meditationen werden. Also es ist ein sehr knappes Spektrum eigentlich. Aber dieses Spektrum ist so vielseitig auslegbar, dass wir in unserer Sammlung ja keineswegs langweilig sind, sondern eine unglaubliche Fülle und Breite eigentlich zeigen können.
Kannst du auch etwas sagen über seine Persönlichkeit? Hast du dich damit auch weitergehend beschäftigt?
Also seine Persönlichkeit ist natürlich eine, die muss unglaublich einnehmend gewesen sein. Es gibt wunderbare Berichte von Elisabeth Macke, von der Frau von August Macke oder von anderen Besuchern, die immer wieder in der Giselastraße in München ein- und ausgegangen sind, dass Jawlensky einfach ein sehr gutmütiger, warmherziger Mensch gewesen sein muss. So unglaublich begeisternd über Kunst gesprochen haben muss und dass einfach Kunst und Leben bei ihm eine Einheit gebildet hat und auch immer so mit einem leichten religiösen Unterton, der damit mit dazu gekommen hat.
Hier bei uns jetzt ein musikalisches Intermezzo. Heute hören wir Künstler, die während des sehr erfolgreichen Rheingau Musikfestivals in diesem Sommer zu Gast waren. Zunächst die Pianistin Katja Bunyatischvili, in diesem Jahr Artist in Residence mit I'm Going to Make a Cake. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Kurator der Ausstellung Alles, 100 Jahre Jawlensky in Wiesbaden, nämlich Roman Ziegel-Gensberger, der uns jetzt sein Konzept der Ausstellung erklärt.
Also es ist so, dass wir uns natürlich überlegt haben, was machen wir zu diesem Jubiläum. Und die erste Idee war, dass wir gesagt haben, okay, wir zeigen zum ersten Mal überhaupt unseren gesamten Bestand. Das ist insofern interessant, weil wir uns natürlich sehr bewusst sind, was wir haben. Aber für uns war es dann doch auch eine ganz besondere Geschichte, die Sachen einmal wirklich alle zu sehen, vor Augen zu haben. Und erst dann sind sie ja da, die Werke. Also normalerweise ist es so, wir zeigen so zwischen 30 und 50 Arbeiten in der ständigen Sammlung von ihm, von Alexei von Jawlensky. Dann sind ein Teil im Depot der Bilder, ein Teil sind in der Restaurierung, ein Teil sind vielleicht auf Reisen, auf Leihgaben. Das heißt also, wir selbst sehen die Bilder ja auch nie auf einem Sitz. Und für uns alle hier im Haus ist es auch ein ganz besonderer Moment, die Möglichkeit zu haben, diese wirklich an einer Perlschnur abgereiht einfach mal zu sehen. Das ist das eine. Also wir haben uns quasi auch selbst ein Stück weit beschenkt, wenn man so möchte. Das andere ist...
War das eine Überraschung?
Ja, es ist dann schon beeindruckend. Also und vor allen Dingen ist es so, wenn man das, wie wir es gemacht haben, tatsächlich nach Erwerbungsdatum zu hängen, wird einem tatsächlich bewusst, wie kontinuierlich man dran geblieben ist über die Zeit. Also die ersten Werke kamen 1948 hier ins Haus. Davor war die Stunde Null. Es ging ja alles, was hier bis dahin gewesen ist, alles raus mit dem Nationalsozialismus. Man hatte keine Werke mehr. Also es ist ja relativ konsequent ausgeräumt worden, der Expressionismus, und ersetzt worden durch andere Kunst. Und nur eine Mappe ist übrig geblieben, die Köpfe-Mappe. Deswegen hängt die auch im ersten Raum. Die wurde 1922 vom Nassauischen Kunstverein herausgegeben. Und die ist irgendwie übrig geblieben. Und das ist der Ausgangspunkt. Und Clemens Weiler, der erste Direktor, hat dann 1948 mit einem großen Schlag gleich 12 Bilder erworben. Und ab diesem Moment war das quasi für jeden, der hier im Haus gearbeitet hat, eine Pflichtübung, auch Alexei von Jawlensky mit ans Haus zu bekommen. Und man sieht, wie sehr eigentlich über die Jahrzehnte hinweg, dass man da dran geblieben ist. Und nur weil diese Werke jetzt hier im Haus sind, können wir das Andenken an den Künstler eigentlich auch aufrechterhalten. Oder können wir quasi so eine emotionale Bindung an den Künstler aufrechterhalten. Der hat 20 Jahre irgendwann mal hier gelebt, zwischen 1921 und 1941, bis er gestorben ist. Hätten wir die Bilder nicht, die ab 1948 gesammelt wurden, wäre das halt irgendeine verblasste Figur im Nachhinein. Aber durch das Selbstbildnis, durch die Dame mit Fächer, durch Nikita, die hier im Haus sind, durch Heilands Gesichter und so weiter, können wir Geschichten erzählen, über den Maler die Kunst nahebringen. Man ist nah dran an dem Künstler und plötzlich ist er auch da und er wird durch diese Bilder hier im Haus tatsächlich jeder Mensch, jeder junge Mensch, der ins Haus kommt oder immer wieder eine Bindung, eine emotionale Bindung aufbauen können. Zum Konzept ist selbst zu sagen, wir haben uns natürlich genau überlegt, dass wir das Pferd diesmal von hinten aufzäumen wollen oder anders aufzäumen wollen als sonst. Normalerweise zeigen wir ja Jawlensky nach seinen Lebensorten, also sortiert, beispielsweise seine Münchner Phase, die von 1896 bis 1914, 18 Jahre stattgefunden hat, oder die Schweizer Phase von 1914 bis 1921 als nächsten Punkt und als letzte die Wiesbadener Phase. Das wäre eine Idee gewesen, was man hätte machen können, aber man hat gesagt, nee, wir müssen es jetzt schon anders machen. Und der andere Ansatz wäre gewesen zu sagen, okay, wir lassen uns doch nur die Wiesbadener Jahre beleuchten. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, man sortiert das Werk nach Gattungen, nach Stillleben, Köpfe und Landschaften, was er durch sein Leben hindurch gepflegt hat, diese drei Gattungen. Aber die Idee, die Werke nach den chronologisch zu sortieren, nach den Ankommen, wie sie ins Haus gekommen sind, war dann doch eine zunächst mal verrückte Idee, weil man gesagt hat, ja, da kann man ja kuratorisch gar nicht wirklich eingreifen, weil dann muss man die ja hängen, wie sie angekauft wurden. Und da tritt der Kurator ja in den Hintergrund und wir selbst sind ein bisschen ausgehebelt als Institution und so. Aber das stimmt gar nicht, weil wir nämlich, wenn wir die Werke, wir hängen die auf einer farbigen Wand, unsere Werke mit der Inventarnummer aus dem Haus, hängen wir links nach den entlang, wenn man durch die Ausstellung geht, und gegenüber erzählen wir immer Geschichten, die können wir durch unsere Sammlung ausbreiten. Also beispielsweise, Nikita wurde 1951 erworben. Nikita war das wichtigste Werk von Alexei Fjodorowitsch Jawlensky aus dem Jahr 1910. Das hat er selbst auch so geäußert. Und das Bild war in der Neuen Künstlervereinigung München ausgestellt. Dann haben wir gegenüber aus unserer Sammlung Werke von den Künstlern der Neuen Künstlervereinigung München. Marianne von Werefkin, Wladimir Bechtejew oder Adolf Erbslö. Quasi. Und so können wir die Geschichte durch Nikita, die Geschichte der Neuen Künstlervereinigung München erzählen. Und so ist eben immer, wenn ein Bild auftaucht im chronologischen Ankaufs, an der Schnur entlang quasi, immer die Geschichten erzählen, die sich gerade ergeben.
Wie beschreibst du den Charakter der Ausstellung?
Ich denke, dass der Besucher, wenn er in die Ausstellung kommt, von diesen ganzen Geschichten und Anekdoten, denen man begegnet, und man muss sich ja ständig umschauen, ob er nicht schon wieder eine Anekdote anspringt in der Ausstellung. Also schon das Gefühl hat, dass es eine sehr unterhaltsame Ausstellung ist. Das ist auch etwas, was wir angestrebt haben, dass man das Gefühl hat, man ist ganz nah dran am Künstler mit diesen großen Schwarz-Weiß-Fotos, die wir in der Ausstellung haben. Wir haben eine unglaublich abwechslungsreiche Ausstellung. Beispielsweise haben wir viele Rückseiten auch, die man zum ersten Mal überhaupt sehen kann. Wir haben das doppelseitig präsentiert, sodass man einfach mal auch sehen kann, was steht hinten drauf, wie sieht so ein Werk aus, das verworfene Rückseite ist, die zugemalt wurde vom Künstler, oder man sieht Brandspuren beispielsweise auf einem Werk, wo man eben merkt, dass man ganz nah dran ist an dem Bombenangriff, der im Wohnhaus von Alexei von Jawlensky 1945 stattgefunden hat. Da ist ja eine Brandbombe durch das Haus bis in den Keller, wo die Bilder von Jawlensky gelagert waren, explodiert, also nicht explodiert zum Glück, sondern eben ausgebrannt quasi vor Ort, und die Bilder wurden gerettet, und wir haben eben eines dieser Bilder bei uns in der Sammlung, wo eben Brandspuren hinten dran sind. Plötzlich sind wir ganz nah dran am Nationalsozialismus, und genau solche Sachen wollten wir eben in die Ausstellung einbringen, sodass man den Besucher auch ein Stück weit so ein bisschen emotional heranführt und auch unsere Nähe, die wir zum Künstler haben, auch ein Stück weit auf den Besucher übertragen, sodass er
das weitergeht. Was meinst du mit Anekdoten?
Genau, was heißt Anekdoten? Es ist ja real in dem Sinne, aber natürlich
eine Erzählung.
Eine Erzählung, die wir zum ersten Mal eigentlich auch jetzt hier aufmachen.
Dazu gehört auch die Einbürgerungsurkunde.
Ja, die Einbürgerungsurkunde ist natürlich eine besondere Archivalie, die wir hier zeigen. Die hat uns Angelika Jawlensky Bianconi anlässlich der Eröffnung der Ausstellung hier geschenkt. Die Einbürgerungsurkunde, die ist auf 1934 datiert. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Alexei von Jawlensky war ja kein Deutscher, er war Russe und hat 1930 den Einbürgerungsantrag gestellt. 1933 wurde Ausstellungsverbot erteilt von den Nationalsozialisten und 1934, das hat uns ein bisschen wundert einen eigentlich, wurde er zum deutschen Staatsbürger erklärt. Und ich habe so das Gefühl, dass die linke Hand nicht genau wusste, was die rechte Hand macht. In dieser frühen Phase des Nationalsozialismus noch, so kann man das vielleicht erklären, wenn man es denn erklären muss. Und für uns ist es immer ein wichtiges, schönes Stück. Es ist nämlich auch übrigens der Anfang dessen, dass wir in den nächsten 4 Jahren das Alexej von Jawlensky-Archiv aus Locarno mit diesen vielen wunderbaren Archivalien, Materialien, Briefen, Fotos, historischen Fotos bei uns im Museum übernehmen dürfen von Angelika Jawlensky-Bianconi.
Das ist ja nun ein besonderes Geschenk von ihr, euch ihr Archiv zu überantworten. Das zeigt ja die hohe Wertschätzung,
ja, das ist eine
die sie für das Museum Wiesbaden hat und auch für deine Arbeit.
Das ist natürlich eine wunderbare, fast berührende Angelegenheit. Wir hatten bislang tatsächlich kein wirkliches Alexej von Jawlensky-Archiv hier im Haus. Als ich vor 10 Jahren hierher gekommen bin, habe ich immer gesagt, okay, also wir haben hier nicht wirklich ein Archiv. Ich habe immer alles, was ich erforscht habe, was ich bekommen habe, direkt ans Jawlensky-Archiv weitergeleitet. In dem Wissen, dass ich ja jederzeit, wenn ich dort nachfrage, immer alles dort auch bekomme. Und so war relativ schnell klar, dass es ein Geben und Nehmen war. Wir haben ein wunderbares Verhältnis aufgebaut, Vertrauen aufgebaut. Und dass es jetzt zu dieser großherzigen Übergabe kommt, das ist natürlich tatsächlich ein Meilenstein in der Geschichte des Museums. Das muss man einfach mal so festhalten.
Gratulation.
Danke.
Gib doch bitte mal ein Fazit. Welche Bedeutung hatten die Wiesbadener Jahre für die Kunstgeschichte?
Also eine der entscheidenden Fragen, die wir uns natürlich gestellt haben mit diesem Projekt, ist, was ist denn eigentlich das Besondere an der Werkphase von Alexej von Jawlensky in Wiesbaden, der Werke, die in Wiesbaden entstanden sind? Weil es ist ganz klar, ein Künstler, der in München die Kunstgeschichte bewegt hat. München in diesen 18 Jahren war er Teil im Vorfeld des Blauen Reiters, also die Befreiung der Farbe vom Gegenstand, die Perspektive aufgehoben wurde im Bild, all diese Dinge, da ist er ja ganz entscheidend gewesen mit Kandinsky, mit Werefkin, mit Gabriele Münter, so ein Rädchen im Zahnrad der Kunstgeschichte und es vorangebracht hat. In der Schweizer Phase hat Jawlensky die offene Serie in die Kunstgeschichte als Kunstprinzip eingebracht, etwas, was bis heute hin wichtig ist für die Künstlerinnen und Künstler. Und dann hat man sich natürlich gefragt, ja, was ist denn in Wiesbaden das Entscheidende gewesen? Und in Wiesbaden ist es so, uns ist dann aufgefallen, dass er in der Schweiz viele Serien parallel hat laufen lassen. Also da gab es die Variationen eines landschaftlichen Themas, er hat die Heilandsgesichte, die mystischen Köpfe parallel als Serien entwickelt. Und eigentlich ziemlich genau mit dem Amtsantritt von Alexej Jawlensky in Wiesbaden hat er aus diesem kreativen Wollknäuel der Serien einen roten Faden rausgezogen und konsequent weiterverfolgt. Und das waren die abstrakten Köpfe. Und nicht nur, dass er eine Serie quasi rausgezogen hat und fein säuberlich nuanciert hat in der Ausarbeitung, er hat auch noch einen großen Schritt vollzogen, nämlich die großen offenen Augen, die wir ja alle von Jawlensky kennen und schätzen und lieben, die haben sich in Wiesbaden in seinem Werk geschlossen. Also es gibt eigentlich kaum noch Bilder, also aus diesen Kopfserien heraus, die mit offenen Augen zu sehen sind. Das heißt also, er selbst ist in Wiesbaden ein Stück weit zur Ruhe gekommen, hat für sich gemerkt, dass es gar nicht die äußerliche, oberflächliche Welt ist, die man sehen kann, die einen interessiert und weiterbringt oder so, sondern für sich beschlossen, eigentlich ist es der Blick nach innen, der entscheidend ist und vielleicht ein viel weiterer sein kann, wenn man nach innen hineinschaut, das Meditative, und dass diese Welt eine viel größere, weitere ist. Und diese abstrakten Köpfe gehen dann relativ strikt, ohne große Übergangsphase, noch zwischen 1934 und 1937, in die Meditationen über, wo Jawlensky tatsächlich in diesen sehr ikonisch wirkenden kleinen Arbeiten wirklich den Anschluss an den Anfang seines Werks wieder schließt, wie so ein Kreis, den er selbst beschließt mit seinen letzten Arbeiten, wo er ja seine Berührung tatsächlich mit der russischen Ikone hatte und sein Erweckungserlebnis mit der Kunst. Und das ist eigentlich ganz wunderbar. Er selbst hat ja gesagt, dass er mit diesen Meditationen dem Gesamtwerk, wenn er das so beschreiben würde, als Kathedrale, die Spitze auf den Kopf gesetzt hätte, die Turmspitze mit den kleinen Meditationen quasi den Höhepunkt seines Werks erreicht hat. Das ist ein schönes Bild.
Roman Ziegel-Gensberger, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch.
Sie hörten Serenade Mambo mit Sarah Willis, die während des Rheingau Musikfestivals Mozart und Mambo unter einen Hut gebracht und damit das Publikum begeistert hat. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir wenden uns jetzt dem Nachbarmuseum zu, das gerade im Entstehen begriffen ist. Der Bauherr Reinhard Ernst begutachtet täglich den Neubau, er kümmert sich um jedes Detail und hat die Ruhe weg, was auch passiert. Ein Mann mit starken Nerven. Er sei eben ein Westerweller Dickschädel. Und außerdem?
Herr Ernst, Sie haben viele Häuser gebaut, Sie haben viele Häuser saniert, denkmalgeschützte Gebäude. Ich habe mich gefragt, ob Sie eigentlich im Grunde Ihres Herzens ein Architekt sind.
Ich sag mal so, ich hätte mir den Architekt als Beruf sehr gut vorstellen können. Aber ich bin es nicht. Ich bin vielleicht heute froh, dass ich keiner bin, dass ich Unternehmer geworden bin. Sonst hätte ich mir das Museum nicht leisten können.
Sonst müssen Sie für andere Leute vielleicht Häuser bauen und so machen Sie das für sich selbst.
Ja, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Architekt einer der schönsten Berufe ist, die es überhaupt gibt. Ja. Und wenn der Architekt dann noch so einen Bauern hat, wie wir das als Stiftung sind, dann glaube ich, ist es auch für die Architekten was ganz Besonderes, weil sie können sich hier großteils auch verwirklichen. Das heißt also, dass wenn Vorschläge kommen, die ästhetisch einfach schön sind, dann sind wir auch dann auch die, die sagen, okay, es kostet zwar ein paar Euro mehr, aber es ist wirklich dann ausnahmslos schön und was Besonderes.
Und ich denke, diese Erfahrung machen Architekten nicht so oft, dass der Bauherr sagt, nicht schlimm, wenn es ein bisschen teurer wird. Hauptsache, es sieht schön aus.
Das passiert nicht. Ich sage auch nicht, dass es nicht schlimm ist, wenn es ein bisschen teurer wird. Aber mir ist immer klar, wenn ich was Besonderes will, muss ich dafür auch was Besonderes zahlen. Was ich nicht unbedingt leiten mag, ist, dass man eine Zahl nennt und man sich darauf verlässt, dass die Zahl kommt und sie später nicht kommt, weil man sich verkalkuliert hat. Das ist das, was ich nicht mag. Aber wenn etwas teurer wird, warum? Weil ich es ja so haben wollte. Ja, damit muss man leben.
Als Sie ein Kind waren, haben Sie da schon Interesse gehabt zu bauen? Haben Sie mit Bauklötzchen gespielt und Sachen entworfen?
Ja, das habe ich gemacht. Nicht mit Bauklötzchen, sondern mit Streichhölzern. Ich kann mich entsinnen, dass ich für meine Großmutter mal eine kleine Kapelle, die im Westerwald im Wald steht, die habe ich mir ein Foto besorgt und habe die mit Streichhölzern nachgebaut und habe sie dann irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt. Also solche Sachen, Streichholzhäuschen und Blockhäusern und sowas, habe ich schon früh als Kind gerne gemacht, ja.
Haben Sie das noch?
Das existiert noch. Steht jetzt bei meiner Mutter.
Wie weit ist die Planung für die Einrichtung Ihres Museums schon gediehen? Haben Sie schon feste Vorstellungen, was in welchen Räumen gezeigt werden soll?
Einbau, Möbel ist nochmal was anderes als eine Vorstellung, was gezeigt werden soll.
Wir sind
zwei Themen. Was die Möbel betrifft, sind wir voll dabei. Die Möbel werden zum Teil entworfen, werden noch abgestimmt und werden dann gebaut. Das passiert schon, wobei wir mit dem Bauen erst im nächsten Jahr beginnen können. Was die Hängung betrifft, da ist es natürlich ein Thema, was der Direktor mitbestimmen soll, was die Kuratorin mitbestimmen soll. Da werde ich sicher auch zu Rate gezogen, weil ich ja nun mal meine Sammlung so gut kenne wie kein anderer. Das heißt also, das wird eine Gemeinschaftsarbeit werden zwischen vielen Leuten, die im Museum arbeiten. Und das wird auch Anfang des nächsten Jahres entschieden werden müssen. Weil ja dann anschließend auch festgestellt werden muss, sind die Bilder überhaupt in dem Zustand, in dem man sie so zeigen kann. Und deshalb ist das ein Thema für das erste Vierteljahr im nächsten Jahr, spätestens. Wir wollen damit schon jetzt im Januar spätestens beginnen.
Sie haben aber schon bestimmte Vorstellungen.
Ja, ich habe Vorstellungen, aber diese Vorstellungen, die können jederzeit abweichen. Ich habe Vorstellungen, welche Bilder ich teilweise zeigen möchte. Das sind einfach Highlights. Das ist kein Problem, diese Vorstellung zu haben. Das kommt automatisch. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt eine Festlegung schon das muss dorthin, das kann dorthin oder nein. Wir haben einen Raum, in dem Stella-Figuren beispielsweise reinkommen. Das steht fest, weil wir dort oben ein Oberlicht haben. Das heißt, wir haben Tageslicht. Und deshalb wissen wir, dass dort ein Raum sein wird für Skulpturen. Und da wir viele Stella-Skulpturen haben, in meiner Sammlung habe, wird das auch erstmal Stella ein Raum sein, der voller Stella-Kulturen hängen wird.
Wenn man daran denkt, dass Sie ungefähr, Sie haben mal gesagt, 800 Gemälde haben, davon sind 600 oder 650 museumsfähig. Wahrscheinlich haben Sie in der Zwischenzeit schon wieder mehr. Also wenn man an diese Zahl denkt, wie viel können Sie dann im Museum ausstellen? Geben Sie uns doch mal bitte eine Zahl, eine Vorstellung.
Also zum einen sind die museumswürdigen Bilder etwa auf 850 angestiegen mittlerweile. Wenn Sie fragen, wie viele Bilder können Sie hängen, dann müsste ich eine Gegenfrage, was meinen Sie, große Bilder, kleine Bilder, denn die Anzahl ist abhängig von der Größe. Wir haben Bilder, oder nochmal ein Beispiel, wir haben ein Bild, das ist 20 Meter lang. So, wenn ich 20 Meter habe, weiß ich, an die Wand geht eben nur dieses eine Bild. Wir haben Bilder, die sind 15 Meter, 12 Meter. Das heißt also, es ist sehr davon abhängig, wie groß die Bilder sind, die gehängt werden. Und da unsere Sammlung über sehr viele große Bilder verfügt, gehen wir mal von einem Mittel aus, das da heißt ungefähr zwischen, wir reden von 120 bis 150 Bildern.
Ich könnte die Frage auch anders formulieren, nämlich wie viele Wände haben Sie zur Verfügung?
Ja.
Wie viele Räume?
Da müsste ich sagen, wir haben 8 Räume mal 4 Wände, also 32 Wände, die aber auch komplett unterschiedlich groß sind. Das heißt, nicht von der Höhe her, sondern von der Breite. Wir haben einen Raum, der ist auch bis zu 10 Meter hoch. Das heißt, wir können dort, wenn Sie so wollen, 10 Meter hohe Bilder hängen. Aber dort gibt es aber auch die Möglichkeit, die zweistöckig zu hängen. Und wir sind, das haben wir noch nicht festgelegt, wie dieser Raum bestückt wird, aber wir haben ja sämtliche Möglichkeiten und dieser Raum wird besonders schön werden. Davon sind wir überzeugt.
Als Sie mit Ihrem Architekten Fumihiko Maki gesprochen haben, haben Sie ihm da schon gesagt, Sie brauchen viele Wände?
Ja, das wusste er von Anfang an. Er kennt ja auch meine Sammlung und er wusste auch, dass noch vieles dazukommt. Und das war schon bei der Planung für Limburg ziemlich klar, dass es bei uns auf Wände ankommt, nicht auf Räume. Deshalb haben wir auch unterschiedlich große Museums, sag ich mal, Räumlichkeiten. Das macht die ganze Sache interessant. Und ja, wir sind sicher, dass die Anordnung, so wie wir sie heute haben, eigentlich ideal für ein Museum ist.
Lassen Sie uns zu Fumihiko Maki kommen. Sie sind seit langem befreundet mit ihm. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Ich habe ihn kennengelernt auf einer Verlobung einer Tochter eines Freundes. Und sie hat dann studiert und sie hat im Anschluss, sie war damals, hat sich beworben bei ihm als Städteplanerin. Und zwischen seiner Familie und der Familie meines Freundes gibt es schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir haben gemeinsame Freunde in Form von Künstlern, von Bildhauern. Und so haben wir uns irgendwann getroffen und kennengelernt und schätzen gelernt. Ja.
Und wann war das?
Ja, ich kann es Ihnen nicht mehr genau sagen, ich könnte nachsehen, aber ich schätze mal, es sind sicher mehr als 25 Jahre her.
Und Sie hatten regelmäßig Kontakt
zu ihm? Ja, wir haben uns regelmäßig gesehen. Also wenn ich in Japan bin, ich war damals, bis vor 10 Jahren war ich ja im Jahr über mehrmals in Japan, also zum Teil 10 Mal. Und es gab immer eine Gelegenheit, ihn mindestens einmal zu sehen. Und wir haben den Kontakt auch immer aufrechterhalten, wenn er hier in Europa war. Hat er mich mal besucht zu Hause und wir sind mal in den Rheingau gefahren. Also der Kontakt ist nie abgerissen. Es war einfach eine gegenseitige Sympathie da.
Er isst ja gerne Spargel.
Er isst gerne Spargel, er isst gerne Hausmacher. Hausmacherwurst beispielsweise, was sehr ungewöhnlich ist für Japaner. Handkäse mit Musik, das hat ihm nicht so ganz geschmeckt. Aber das verstehe ich auch.
Wodurch hat er Sie beeindruckt?
Ja, erstens mal, er ist ein unglaublich netter Mensch. Davon gibt es aber auch noch mehr. Aber nette Menschen, die gleichzeitig auch so kreativ und so, ich sag jetzt mal, einfach bauen wie er, gibt es kaum. Ich habe hier noch niemanden kennengelernt, der auch beispielsweise Gebäude, Riesengebäude gebaut hat, die einfach nur wunderbar aussehen. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich auch einen Geschmack habe, der eher dem Bauhaus, sage ich mal, ähnelt. Das heißt also klare Linien. Und genauso ein Typ ist, so geht er an Gebäude ran, wenn er sie entwirft. Und er sagt immer, alles, was ich tue, tue ich für den Bauherrn in erster Linie. Der muss damit zufrieden sein und ich muss damit leben können. Das ist sein Credo. Und wenn der Bauherr zu ihm kommt und sagt, ich hätte gerne hier so ein Haus, wie sie in Los Angeles am Hang stehen, mit schönen, wunderbaren Säulen, und dann sagt er, da bin ich nicht der Richtige für. Dann kann ich euch aber einen Kollegen empfehlen. Das heißt, er nimmt dann auch wirklich nur Aufträge an, wovon er glaubt, dass er sie zu seiner und zu Zufriedenheit des Bauherrn ausführen kann. Und das macht ihn schon zu etwas Besonderem. Er lässt sich in der Beziehung kaum beeinflussen, aber er lässt sich immer reinreden. Das heißt mit anderen Worten, wenn er fragt, sagt, ich kann mir Weiß am besten vorstellen, und ich sage, also grau will mir besser gefallen, sagt er, wir machen es grau. Das ist so einfach, mit einfachen Worten gesagt. Es gibt bestimmte Sachen, wo er nie Kompromisse machen würde. Beispielsweise, wenn ich hier gesagt hätte, ich hätte gerne noch einen Stock drauf, hätte er gesagt, das mache ich nicht. Damit zerstörst du das komplette Stadtbild. Und es wäre genau so gewesen. Das heißt, wenn Sie sich das Museum mal ansehen, es ist kleiner als die umliegenden Gebäude, selbst wenn es nur zum Teil Zentimeter sind. Aber wir sind das kleinste Gebäude im Umfeld.
Ah, auch kleiner als das Landesmuseum.
Ja, wir sind kleiner als das Landesmuseum. Also wir sind niedriger als Landesmuseum.
Fumihiko Maki ist ja, das haben Sie schon gesagt, öfter in Wiesbaden gewesen,
ja,
und hat sich die Gegend ganz genau angeguckt, ja, wo das Museum hinkommen soll und dass es eben korrespondieren soll mit der Umgebung.
Genau.
Worauf hat er da besonders geachtet?
Ich denke erstmal, dass das Museum selbst von der Farbe her in das Ganze passt. Auch das Weiß beispielsweise und nicht Gelb und nicht Rot. Er hat darauf geachtet, dass die Achsen aufgenommen werden. Wenn Sie beispielsweise mal sehen, wie das Museum unterteilt ist, es sind ja eigentlich vier Blöcke, die man sieht, wenn man genau hinsieht. Und diese vier Blöcke sind Achsen, die man auf der gegenüberliegenden Seite findet, die man nach hinten bei den neuen Villen findet, die man zur Seite findet zur Commerzbank. Wenn man das sieht, sind es alles Achsen, die er aufgenommen hat. Wohlwissend. Das fällt dem normalen Betrachter wahrscheinlich gar nicht auf, aber wenn man mal ein Bild von oben, von der Luft auf das Museum mal zeigen würde, sieht man genau, wie das Museum geteilt ist und wie die Achsen verlaufen. Und das ist etwas, was ich glaube, kaum ein anderer Architekt. Doch, vielleicht machen sie es sicher auch, aber er hat es hier ganz besonders in dem Fall hier getan.
Viele Wiesbadener sind aktuell etwas erschrocken, weil der Bau recht monumental wirkt. Das haben Sie sicher auch schon gehört.
Ja,
das ist
das
Ihnen
habe ich auch gehört, ja,
zugetragen worden, oder Sie haben es direkt gehört. Was sagen Sie denn dazu? Wird sich der Gesamteindruck ändern, wenn das Gebäude fertig gebaut sein wird?
Ja, das Problem ist einfach, dass viele Leute keine Vorstellungskraft haben. Und viele Leute haben auch scheinbar noch nicht gelesen, dass es im Rohbau ist. Es ist so, dass die meisten Menschen, die heute, das Gefühl habe ich zumindest mal, die sich heute äußern, einfach entweder nicht richtig zugehört haben, nichts gelesen haben und einfach ihrem Gefühl Ausdruck gegeben haben. Das ist ja auch legitim, das ist so. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass das Gebäude, wenn es so stehen würde im Beton, nicht gut aussehen würde. Also es ist ja auch kein Sichtbeton, sondern es ist ein ganz normaler Beton. Also das würde dann eher schon so aussehen, wie ein Museum nicht aussehen sollte, sage ich mal. Aber wir haben von Anfang an gesagt, dass das Museum ein Kleid bekommt und man muss einfach abwarten, bis die Hülle fällt. Und Maki sagt auch offen, in Japan würde sowas nie passieren, weil man würde um das Gebäude einen Zaun machen und dann den Zaun entfernen, wenn alles weg wäre, sodass überhaupt keiner es vorher sieht. Und natürlich muss man davon ausgehen, dass es auch dann noch Menschen gibt, die dann meckern, wenn es fertig ist, weil sie einfach auch gemeckert hätten, ja, weil sie auch vielleicht gerne meckern und möglicherweise auch vorher für das Hotel gestimmt haben, wo jetzt heute ein Museum steht. Es wird so, man wird nicht alle Menschen unter einen Hut bekommen. Und es ist auch legitim, dass es Menschen gibt, die das vielleicht, denen es nicht so gefällt, aber denen sage ich immer, okay, bevor ihr euch ein Urteil bildet, kommt erst mal rein und guckt mal, wie es innen aussieht. Und dann wird auch der ein oder andere Kritiker, denke ich mal, leise werden und irgendwann wird es so sein, dass die Wiesbadener stolz sind, dass das Museum dort steht.
Der Gestaltungsbeirat, traditionell eher kritisch, war einhellig sehr angetan und hat die Modernität gelobt. Die Strenge täte Wiesbaden gut, wurde gesagt. Das befand die Vorsitzende Gesine Weinmiller. Es ist wahrscheinlich normal, dass sich Experten und Bürger in architektonischen Fragen oft uneins sind.
Das ist so. Ich glaube, das ist ganz, ganz normal. Und ich glaube auch, hier, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber man muss ganz klar auch die Vorbedingungen kennen. Die Stadt hat ganz klar gesagt, und ich finde es auch richtig so, dass die alte Grenzbebauung, wie sie sich vor dem Krieg gezeigt hat, nämlich mit dem Hotel Victoria, was genau an dieser Kante stand, wo heute unser Museum steht, dass diese Grenzen wieder aufgenommen werden. Das heißt, wir mussten entlang der Rheinstraße bauen und wir mussten entlang der Wilhelmstraße bauen, und zwar in der Flucht, in der das Museum steht, in der die alten Villen stehen und die Rheinstraße hoch, wenn sie dort, in der die neuen Villen stehen und auf der anderen Seite der Rheinstraße die alten Häuser. Das heißt, wir liegen exakt in der Flucht. Wenn man das weiß, dass man die beiden Fluchten aufnehmen muss, weiß man, dass man dann nur ein Rechteck bauen kann. Das heißt, man muss dann wissen, wir hätten nichts Rundes wie ein Bilbao bauen können, wir hätten nichts Sternförmiges bauen können. Nein, wir mussten rechteckig bauen. Ganz abgesehen davon, dass ich das auch für den Fall hier für die bestmögliche Lösung halte. Insofern, die Vorgabe der Stadt war auch nach Meinung des Architekten absolut korrekt und richtig, um einfach das Tor, den Eingang zur Wilhelmstraße, klar zu betonen.
Sie sind oft nach Japan gereist, Herr Ernst. Gibt es etwas, was Sie von der japanischen Kultur mitgenommen haben?
Ja, sehr vieles. Ich bin ja Japan-Fan, Japan-Liebhaber und fühle mich dort auch wie zu Hause. Ich habe vom Bauen her nicht unbedingt was mitgenommen, weil das, was wir hier bauen, hat mit Japan nichts zu tun. Viele meinen vielleicht, es wäre was Japanisches, weil wir im Innengarten einen japanischen Ahorn haben. Aber ich habe zu Hause auch 4 japanische Ahorne, die hier in Europa großgezogen wurden oder angebaut worden sind. Wir haben nichts Japanisches in unserem Museum. Und der Architekt wurde schon oft gefragt, ja, das sieht ja innen schon ein bisschen, ja, sagt er, nein, das ist international. Egal, wo ich baue, würde ich so bauen, wie ich hier baue. Das heißt, wenn Sie mich fragen, als ich von Japan, dann ist es mehr oder weniger mein Verständnis, wie man mit Mitarbeitern umgeht, was das alles, wie man Entscheidungen trifft. Das sind Sachen, die mehr auf menschlicher Basis jetzt mal anzuordnen sind und auf geschäftlicher Basis anzuordnen sind. Und da habe ich eine ganze Menge von Japan gelernt.
Und bei uns jetzt ein Stück des Komponisten Ryuichi Sakamoto, Forbidden Colors, gespielt von Till Brönner, auch er ein Gast des diesjährigen Rheingauer Musikfestivals. Wir kehren zu dem Anfangsthema dieser Sendung zurück, Alexei von Jawlensky, und fragen Reinhard Ernst, haben Sie die Ausstellung schon gesehen?
Ja, habe ich schon gesehen bei der Ausstellung. Sehr wunderbare Ausstellung. Wunderschön, schön kuratiert, also ich muss sagen, es ist eine tolle Ausstellung. Super. Sollte sich niemand entgehen lassen.
Zu Jawlensky gibt es von Ihnen bzw. Ihrem Museum etliche Verbindungen. Ja. Welche sind das denn?
Ja gut, ich selbst bin ja auch Jawlensky-Fan und habe auch einige Jawlensky in meinem persönlichen Besitz. Habe sie auch schon einige Male ausgestellt. Es sind besondere Werke, die aus den USA kommen und die eine sehr lange Geschichte haben. Und diese Beziehung habe ich und das macht natürlich auch die Beziehung zum Museum nebenan ohnehin noch mal ein bisschen leichter. Natürlich kennt man sich, man kennt jeden Kurator, man weiß, was er tut. Und wir haben eine sehr gute Beziehung, zum Direktor. Und wir haben schon mehrmals vereinbart und das wollen wir jetzt auch machen, dass wir uns zusammensetzen und mal sehen, was wir wirklich gemeinsam, neben Stella, was ja erst schon mal das gemeinsame fast gemeinsamer Auftritt werden kann, wenn alles so kommt. Aber wir wollen uns dann schon überlegen, was wir gemeinsam auf die Beine stellen können. Und es wird passieren.
Sie haben schon oft von Ihrem Wunsch gesprochen, Kinder an die Kunst heranzuführen. Deswegen gibt es schon Kooperationen mit Schulen. Und zwar mit der Alexej von Jawlensky Schule.
Ja. Das hat aber mehr damit zu tun, dass die Lehrer dort besonders offen sind und dort auch Verbindungen zwischen einer meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin und den Lehrern dort entsteht. Aber es ist auch so, dass Jawlensky-Schule ja auch einen besonderen Ruf hat. Es ist ja auch eine Schule, die sich um Kunst wirklich auch kümmert. Und das hat uns sehr viel Spaß gemacht, dass das auch funktioniert hat. Die Bauzaunausstellung ist ja auch etwas, was wir für Kinder initiiert haben. Und das ist ja nicht nur mein Wunsch, sondern wir haben ja tatsächlich im Erdgeschoss einen Raum, wo wir Kinder an abstrakte Kunst heranführen wollen, auf eine Art und Weise, wie es die bisher noch nicht in Museen gibt. Weil wir sagen, wir müssen nicht das Gleiche machen, was nebenan gemacht wird, sondern wir wollen die Kinder einfach dafür interessieren und dann dazu zu bewegen, mal ein Haus weiterzugehen und dort tatsächlich auch mal mit Pinsel zu malen. Bei uns malt man eher dann mit einem Rechner.
Schüler sollen Botschafter des Museums Reinhard Ernst werden, haben Sie mal gesagt.
Ja.
Das ist ja eine schöne Idee. Was heißt das denn?
Ja, dazu gehört in erster Linie mal, dass ich die Kinder dafür begeistern muss, für abstrakte Kunst. Und ich glaube, das wird uns gelingen. Und wenn man sieht, wie unbedarft Kinder an Kunst herangehen, dann ist das doch eine ganz tolle Sache, weil ich absolut der Meinung bin, dass Kunst auch die Kreativität fördert. Und die Kreativität muss ja nicht unbedingt bei der Kunst enden. Die kann ja dann auch letzten Endes sich in beruflichen Dingen wiederfinden. Und das ist ja das, was mir als Unternehmer einfach wichtig ist, dass wir die Kreativität in Kindern wecken, weil wir sie in der Wirtschaft unbedingt brauchen. Wir brauchen sie. Der komplette deutsche Mittelstand baut auf Kreativität auf. Und ich habe Angst, wenn das irgendwann mal die Kreativität aufhört. Die Gefahr sehe ich heute nicht so, weil wir haben in Deutschland viele junge Menschen, die hier sehr kreativ sind. Aber ich glaube, man kann nicht oft genug und nicht früh genug damit anfangen. Deshalb also auch schon im Alter, im ersten, zweiten, dritten Schuljahr schon damit beginnen. Und das ist genau wie mit Musik auch. Musik fördert die Kreativität und die Kunst mit Sicherheit genauso. Und deshalb haben wir uns das als Ziel genommen. Wir wollen, ich komme aus dem Mittelstand, all das, was ich habe, habe ich dem Mittelstand zu verdanken, also meinen Mitarbeitern, all die mir geholfen haben, die Firma aufzubauen. Und ich glaube, damit kann man ein bisschen was zurückgeben. Das heißt, ich kann dann deren Kinder vielleicht fördern, dass sie kreativ werden und irgendwann auch eine Firma aufbauen oder irgendwo als leitende Mitarbeiter tätig werden. Ich glaube, das ist der Sinn, der dahinter steckt. Es geht nicht nur um Kunst, es geht auch um, verzeihen Sie mir das so in dem Zusammenhang zusammen, auch um wirtschaftliche Aspekte. Ich glaube, es ist wichtig für unsere Wirtschaft. Und aber es muss für die Kinder erstmal Spaß machen. Denn wenn es keinen Spaß macht für die Kinder, bekommt man sie nicht.
Reinhard Ernst, vielen Dank.
Gern geschehen.
Und das war's für heute. Beide Gespräche mit Reinhard Ernst und Roman Ziegel-Gensberger können Sie in der Langfassung auf der Homepage der Blauen Stunde hören unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Jetzt noch ein Buchtipp. Brigitte Streich, ehemalige Leiterin des Stadtarchivs, hat ein Buch geschrieben. Gerade ist es erschienen. Die Stadt und die Quelle heißt es und befasst sich mit Wiesbaden, dem Kochbrunnen und der Kur. Ein schönes und lesenswertes Bilderbuch ist das. Zur bedeutenden Rolle, die das Wasser und die Wiesbadener Quellen für die Stadt gespielt haben. Und zugleich ein Augenöffner für das geplante Jahr des Wassers, das Schwerpunktthema Wiesbadens im Jahr 2022. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Zum Schluss das Westeastern Divan Orchestra mit Daniel Barenboim. Im letzten Jahr mit dem Rheingau Musikpreis ausgezeichnet, der aber erst in diesem Jahr entgegengenommen werden konnte. Zwar gibt es hier nicht wie im Kurhaus Wiesbaden die Symphonie Classique von Prokofjew, sondern die Symphonie Fantastique von Berlioz, ist aber auch schön.